Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Dienstag, den 4. September. Heute mit den folgenden Themen.
Die Instrumente, die die Fairfood-Initiative vorsieht, führen eigentlich nicht dazu, dass die Lebensmittelpreise steigen, jedenfalls nicht die Gesamtkosten für die Konsumentinnen und Konsumenten.
Die Fairfood-Initiative fordert nachhaltige, tierfreundliche und fair produzierte Lebensmittel auf unseren Tellern. Das führe zu höheren Lebensmittelkosten, befürchten bürgerliche Parteien und Wirtschaftsverbände. Und
this industrial masculinity that comes with a kind of identity protection practice that these men are protecting an identity that they have had for such a long time.
Ein internationales Team erforscht, wie rechtsnationale Gruppen und KlimawandelleugnerInnen zunehmend zusammenarbeiten. Wir beleuchten, was diese Zusammenarbeit mit dem Männlichkeitsbild dieser Gruppe zu tun hat. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Nachrichten und die hat Michael Spahr für uns auf Lager.
Ja, genau. Und die betreffen die Berner Reitschule, die im Moment wieder einmal im Kreuzfeuer der Kritik steht. Nun hat die Mediengruppe der Berner Reitschule ein Dossier veröffentlicht mit 14 Zeugen und Zeuginnenaussagen zum Polizeieinsatz vom Samstag. Laut diesem hat die Polizei ziemlich wahllos Gummigeschosse ins Reitschulepublikum geschossen und Jugendliche im Gesicht und an anderen Körperteilen mittelschwer verletzt. Ein massiver Polizeieinsatz fand in der Nacht auf Sonntag im Umfeld der Berner Schützenmatte statt, weil laut Polizei eine Fußpatrouille vor der Reitschule angegriffen worden sei. Im Nu hatte die Polizei ein Grossaufgebot vor Ort, sofort eskalierte die Situation. Und dazu sagt Felix von der Mediengruppe der Berner Reitschule:
Folgendermaßen lief der Einsatz unseres Erachtens ab. Gemäß unseren Quellen bewegten sich 30 Personen am späteren Abend auf vier uniformierte Polizistinnen zu in orangen Leuchtwesten, die zogen sich zurück. Zwei weitere Polizisten kamen dann erneut unter die Brücke, die wurden noch einmal verscheucht und dann waren innerhalb von Minuten Dutzende Kantonspolizisten in Vollmontur und bis an die Zähne bewaffnet unter der Brücke und begannen unmittelbar mit dem Einsatz von hochgefährlichen Gummigeschossen. Für uns stellt sich also die Frage, wie ist es möglich, dass innerhalb von Minuten so viele Polizisten mobilisierbar sind und eben auch die schwer bewaffneten Sondereinheiten des Mobgren.
Die Polizei stellt sich auf den Standpunkt, dass das halt einfach ein normaler Einsatz gewesen sei. Man sei halt den patrouillierenden Polizisten zu Fuß zu Hilfe gekommen, weil sie vor der Reitschule angegriffen wurden und Gummigeschosse wurden so eingesetzt, dass zum Beispiel nicht auf Kopfhöhe geschossen wurde. Sie dokumentieren jetzt konkret andere Fälle. Wie sieht es dort aus?
Ja, also die Beweislage, die spricht eine ganz andere Sprache, als die Kantonspolizei hier vorgegeben hat. Wir haben mittlerweile 14 dokumentierte Fälle von mittelschweren Verletzungen, 5 alleine davon im Gesicht. Da wurden Lippen getroffen, die aufplatzten und mit 9 Stichen genäht werden mussten. Dann wurden Menschen mitten ins Auge getroffen mit diesem neuartigen Golfball, großen Gummigeschossen. Wir können von Glück reden, dass niemand erblindet ist. Wir haben diese Verletzungen gesammelt, in einem Dossier dokumentiert. Wir haben das heute früh an die Medien gesendet. Wir haben es auch an Politikerinnen und Politiker der Stadt Bern und des Kantons gesendet. Wir erhoffen uns nun, dass die Polizei unter Druck gerät, genau aufgrund dieser Beweislage. Weil die Politik muss uns jetzt zur Seite springen und muss jetzt auch Stellung beziehen. Bisher haben wir nichts anderes gehört als Schweigen aus dem politischen Lager. Lediglich die JUSO und der übliche Verdächtige Reton Ausner haben sich gemeldet. Und das geht nicht aufgrund dieser erdrückenden Beweislage, dass die Polizei hier Lügen verbreitet.
Das sagt Felix von der Mediengruppe der Berner Reitschule. Das Dossier mit den ZeugInnen-Aussagen gibt es auch unter info.rabe.ch. Die Polizei will den Einsatz vom Samstag noch einmal gründlich unter die Lupe nehmen. Vor allem auch der Vorwurf, dass einzelne Gummigeschosse mit Smileys verziert worden seien. Das sagte Jolanda Ecker, Mediensprecherin der Berner Kantonspolizei, gestern gegenüber Rabe.
Zuerst einmal können wir uns nur schwer einen solchen Umgang mit Gummigeschossen von unseren Mitarbeitenden vorstellen. Ein solches Vorgehen widerspricht ganz einfach unseren Grundsätzen, zum Beispiel eben dem respektvollen Umgang mit der Bevölkerung, und so etwas würde bei uns auch nicht toleriert werden. Selbstverständlich wird dieser gesamte Einsatz, das ist auch nicht außergewöhnlich, ist, das passiert in dieser Form bei jedem anderen Einsatz auch im Nachgang analysiert und besprochen. In diesem Rahmen werden auch Kritikpunkte ganz konkret, die uns von außen erreichen, mit einbezogen, und die werden dann auch geprüft.
Das sagt Polizeisprecherin Jolanda Ecker. Wir kommen zu weiteren Meldungen des Tages. Laut der eidgenössischen Finanzkontrolle umgehen Schweizer Rüstungsfirmen regelmäßig Waffenexportverbote. Sie liefern zum Beispiel unfertige Waffenteile in sogenannt unproblematische Länder wie Kanada oder die USA. Diese liefern dann die fertigen Waffen in Kriegsgebiete. Außerdem mache das zuständige Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, nur sehr wenig Kontrollen, nämlich im Durchschnitt nur gerade zweimal pro Jahrhundert. Das SECO kritisiert den Bericht gegenüber SRF als einseitig, will aber Empfehlungen der Finanzkontrolle ernst nehmen. Erst vor wenigen Tagen zeigten Aufnahmen von arabischen Fernsehsendern, dass die Kämpfe der islamistischen Miliz IS Handgranaten des Schweizer Rüstungskonzerns RUAG auf sich trugen. Frühere Recherchen zeigten auf, dass diese Handgranaten legal in die Arabischen Emirate exportiert wurden und dann via Jordanien in die Hände von Kriegsparteien gelangten. Das Schweizer Parlament plant, die Waffenexportgesetze zu lockern und Schweizer Rüstungskonzernen in Zukunft zu erlauben, Waffen in Länder zu liefern, die in Bürgerkriege involviert sind. Unter dem Hashtag «Wir sind mehr» fand gestern in der ostdeutschen Stadt Chemnitz ein riesiges Musikfestival gegen Rassismus statt. Weit über 50'000 Menschen nahmen an diesem Anlass teil, bei dem unter anderem die Toten Hosen, Kraftklub und Feine Sahne Fischfilet auftraten. Das Festival war eine Reaktion auf die rassistisch motivierte Menschenjagd und die rechtsextremen Demonstrationen in den letzten 10 Tagen. Die Live-Aufzeichnung von «Wir sind mehr» gibt es auch auf unserer Webseite zu sehen, rabe.ch. Auch in der Schweiz, in Zürich, gab es gestern eine «Wir sind mehr»-Veranstaltung. Laut der JUSO hätten dort 1'500 Menschen ihre Solidarität mit den Opfern von Gewalt und Rassismus bekundet. Derweil zeigt eine Umfrage, die in der deutschen Bild publiziert wurde, dass die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland, AfD, weiterhin auf dem Vormarsch ist. Sie ist darauf und daran, die SPD als zweitstärkste Kraft Deutschlands zu überholen. In Sachsen, also dort, wo Chemnitz ist, stehen nächstes Jahr Wahlen an. Dort könnte die AfD laut Umfragen sogar zur stärksten Partei werden und die deutschlandweit größte Partei, CDU, überholen. Wahlen stehen im Moment auch in Schweden an. Am Wochenende wählt die schwedische Bevölkerung ein neues Parlament. Laut einem Bericht auf SRF muss die regierende rot-grüne Koalition um ihre Mehrheit bangen. Zulegen dürften auch in Schweden die rechtsextremen Kräfte. Vor ein paar Tagen prognostizierte das Umfrageinstitut Sentio sogar, dass die rechtsextremen Schwedendemokraten die größte Partei im Parlament werden könnten. Mehr zur Politik, insbesondere der Klimapolitik der Schwedendemokraten, gibt es später in dieser Sendung. Zum Wetter. Der Sommer meldet sich noch einmal für ein paar Tage zurück. In den nächsten Tagen gibt es viel Sonne und Temperaturen gegen 25 Grad. Erst am Donnerstagnachmittag oder am Abend nimmt die Bewölkung zu und steigt das Regenrisiko. Am Freitag prognostizieren die Wetterfrösche dann einen kleinen Kälteeinbruch und Regen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Rund 2 Millionen Tonnen Lebensmittel importiert die Schweiz jährlich aus dem Ausland. So viel steht fest. Unklar ist jedoch, unter welchen Bedingungen diese Lebensmittel im Ausland hergestellt werden. Sollte die Fairfood-Initiative am 23. September angenommen werden, könnte sich das aber bald ändern. Die Initiative fordert nämlich, dass importierte Lebensmittel künftig klar deklariert werden und gewisse Mindestanforderungen erfüllen sollen. Außerdem sollen die Lebensmittel aus artgerechter Tierhaltung stammen und unter fairen Arbeitsbedingungen produziert werden. Das sei zu viel des Guten, finden Wirtschaftsverbände und bürgerliche Parteien. Sie befürchten, dass dadurch die Lebensmittelpreise steigen könnten und stellen sich gegen die Initiative. Salim Staubli berichtet.
Nachhaltig, tierfreundlich und fair produziert soll es sein, unser Essen. Geht es nach der Fairfood-Initiative, müssen unsere Lebensmittel künftig nach diesen Vorgaben deklariert werden. Im Bundeshaus geht das vielen zu weit. Gegen die Initiative der Grünen hat sich deshalb Widerstand formiert. Bundesrat und Parlament empfehlen die Initiative gar abzulehnen am 23. September. Innerhalb der Bevölkerung jedoch stößt die Vorlage auf sehr viel Zustimmung. Laut den aktuellen Umfragewerten liegen die Befürwortenden weiterhin vorne. Kein Wunder, denn das Bedürfnis nach fair produzierten Lebensmitteln wird hierzulande immer grösser. Die Fairfood-Initiative komme deshalb genau zum richtigen Zeitpunkt, findet die grüne Gemeinderätin Christine Badertscher.
Ja, der Zeitpunkt ist sicher sehr gut. Erstens haben wir letztes Jahr im September über den Gegenvorschlag zur Ernährungssicherheitsinitiative abgestimmt und dort war der Buchstabe D fordert einen fairen, nachhaltigen Handel. Bis jetzt hat die Politik aber das nicht umsetzen wollen und deshalb ist sicher der Zeitpunkt gut, um hier nochmal Druck zu machen. Das ist sicher der eine Grund. Der andere ist auch, wie wir diesen Sommer gesehen haben, dass wir wirklich etwas machen müssen gegen den Klimawandel. Und die Fairfood-Initiative hat ja viele Aspekte, die gegen den Klimawandel wichtig sind. Einerseits die Vermeidung von Transporten, vor allem von Flugtransporten, was ja immer noch viel gemacht wird. Dann auch die ganze Förderung der regionalen Produkte eben hilft ja überhaupt Transporte zu vermeiden und auch die Förderung einer ökologischen Produktion, sprich Bioproduktion, die für das Klima viel besser ist. Also das ist sicher, sind Gründe, wieso der Zeitpunkt jetzt sehr gut ist für die Abstimmung und auch eben, dass das Bedürfnis da ist, die Sensibilität da ist für die Lebensmittel und die Leute wissen wollen, woher ihre Lebensmittel kommen.
Mehr lokale und nachhaltig produzierte Lebensmittel, davon wollen die Gegner der Initiative nichts wissen. Sie befürchten, dass die Lebensmittel dadurch teurer werden und für Personen mit kleinem Budget nicht mehr zahlbar wären. Reine Angstmacherei sei das, findet Christine Badertscher und erklärt, weshalb die Lebensmittelkosten aus ihrer Sicht nicht steigen werden.
Das ist wirklich vor allem Angstmacherei. Die Ausgaben für die Bevölkerung, für die Lebensmittel werden nicht erhöht mit der Initiative, weil einerseits eben ist die Vermeidung von Food Waste sicher ein wichtiger Punkt. Ein Drittel der Lebensmittel wird weggeworfen, die Hälfte davon bei den Leuten zu Hause. Also wenn man hier schon mal ansetzt, kann man viel Geld sparen. Dann mit der Förderung regionaler Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen und Direktverkauf werden die Lebensmittel nicht teurer, weil nicht noch 10 Zwischenhändler eingeschaltet sind. Und nicht zuletzt zu vergessen, faire Preise für die Bäuerinnen und Bauern machen auf den Endverkaufspreis im Laden fast nichts aus. Also bei den Importprodukten sowieso nicht, aber auch bei den Produkten aus der Schweiz. Von dem her, die Instrumente, die die Fairfood-Initiative vorsieht, führen eigentlich nicht dazu, dass die Lebensmittelpreise steigen, jedenfalls nicht die Gesamtkosten für die Konsumentinnen und Konsumenten.
Die Fairfood-Initiative berücksichtigt aber nicht nur regionale Aspekte, sondern auch globale. Sie verlangt, dass die importierten Produkte aus artgerechter Tierhaltung stammen und unter fairen Arbeitsbedingungen produziert werden. Den Gegnern der Initiative geht diese Forderung viel zu weit. Denn dadurch würden Kontrollen im Ausland nötig und damit verbunden ein enormer bürokratischer Aufwand. Dem widersprechen die Initianten. Kontrollen seien nicht nötig, wenn man künftig besser darauf achte, dass nur Fairtrade-zertifizierte Lebensmittel importiert werden.
Hier wollen wir auf bestehende Labels und internationale Standards setzen. Also wir haben heute bereits Fairtrade-zertifizierte Produkte und wenn wir diese fördern, müssen wir keine zusätzlichen Kontrollen machen. sondern diese Kontrollmechanismen für die Fairtrade-Produkte ist ja bereits etabliert. Also wir können hier auf bestehende Instrumente zurückgreifen und müssen keine neuen Kontrollen durchführen. Zudem könnte die Schweiz sowieso nicht als Land Kontrollen in anderen Ländern durchführen. Das ist wirklich auch nicht realistisch und auch nicht das Ziel, sondern eben die Förderung bestehender Labels, wo sowieso bereits die Kontrollmechanismen funktionieren. Deshalb ist die Fairfood-Initiative auch kompatibel mit den WTO-Gesetzgebungen. Wenn wir wirklich auf internationale Standards setzen, haben wir dort keine Probleme. Und oft wird auch gesagt, die Fairfood-Initiative verlangt Schweizer Produkte für Importe. Und das stimmt einfach so nicht. Also es steht nirgends Schweizer Standards und es steht vor allem auch nirgends, dass alle Produkte diese Standards erfüllen müssen. Es geht um eine Förderung nachhaltiger Produkte und das kann man mit bestehenden Instrumenten so umsetzen.
Die Initianten der Fairfood-Initiative befürchten also weder höhere Lebensmittelpreise noch einen bürokratischen Mehraufwand im Ausland. Ganz im Gegenteil, sie gehen davon aus, dass sich bei einer Annahme der Initiative sogar Geld sparen ließe. Das bestätigte nun auch eine Studie der Westschweizer Konsumentenschutzorganisation.
Diese Studie ist für uns sehr wichtig. Ich denke, wichtig ist, dass mit den regionalen Produkten, vor allem wenn es regionale Vermarktungsstrukturen sind, ist es wirklich eben nicht so, dass die Lebensmittel teurer sind. Wenn man sie direkt einkauft, ist eigentlich auch logisch, weil eben nicht noch 10 Zwischenhändler dazwischen sind. Dann die saisonalen Produkte sind ja auch meistens günstiger, weil es eben in quasi auch Sinn macht, die in der Saison zu kaufen, weil sie da vorhanden sind. Und eben, wenn man dann zusätzlich noch Food Waste verhindert zu Hause, ja, kostet das alles nicht mehr.
Das sagt Christine Badetscher. Sie ist Gemeinderätin der Grünen und arbeitet in der Abteilung Entwicklungspolitik bei SwissAid. Weitere Infos zur Fairfood-Initiative und den anderen Abstimmungsvorlagen gibt es wie immer auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
Bei uns geht es gleich um die Frage, warum sich rechtsnationale Bewegungen immer mehr mit KlimawandelskeptikerInnen zusammentun. Rechtsnationalismus bzw. eben Widerstand gegen diesen wurde gestern lautstark in Chemnitz geäußert. Bands wie Kraftklub und die Toten Hosen spielten unter dem Motto Hashtag Wir sind mehr Konzerte gegen Ausländerfeindlichkeit. Der Andrang war gross. 65'000 Menschen wollten ein Zeichen setzen gegen Hitlergruß, Nazi-Parolen und Gewalt. Wir hören einen Live-Mitschnitt aus dem Chemnitz-Konzert der Toten Hosen.
Willkommen in Deutschland! In dem man nicht versteht, dass Fremd kein Wort für feindlich ist, in dem Besucher nur geduldet sind, wenn sie versprechen, dass sie bald wieder geht. Oh. Es ist auch mein Zuhause, selbst wenn es ein Zufall lässt, irgendwann fällt es auch auf mich zurück, wenn ein Mensch aus einem anderen Land ohne Angst hier nicht mehr leben kann. Weil täglich immer mehr passiert, weil der Hass auf Fremde eskaliert. Keiner weiß, wie und wann man diesen Schwachsinn stoppen wird. Es ist auch mein Land und ich kann nicht so tun, als ob es mich nichts angeht. Es ist auch dein Land und du bist schuldig, wenn du deine ist das Land, in dem so viele schweigen, wenn pro Chemnitz auf die Straße geht, um der ganzen Welt und sich selbst zu beweisen, dass die Deutschen wieder die Deutschen sind.
diese Provokation siegelt mir und dir, denn auch du und ich, wir kommen von hier. Kein Ausländer, der uns dabei helfen kann. Dieses Problem geht uns allein was an. Ich habe keine Lust, noch länger zuzusehen. Aber ich sag nur zu reden und rumzustehen. Vor diesem Feind will ich mich nicht umdrehen.
Info. Dass die Lobby für fossile Brennstoffe gerne den Klimawandel leugnet, liegt auf der Hand. Warum tun dies aber vermehrt auch Rechtsnationalisten? Ein internationales Team von WissenschaftlerInnen erforscht zurzeit, wie und warum sich rechtsnationale Bewegungen weltweit zunehmend mit KlimawandelskeptikerInnen verbünden. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von Martin Hultmann. Er ist Privatdozent für Technologie und Umweltwissenschaften an der Chalmers Universität in Göteborg. Katrin Hiss hat bei Martin Hultmann nachgefragt, wie er darauf gekommen sei, den Zusammenhang zwischen Rechtsnationalismus und dem Leugnen des Klimawandels zu untersuchen.
I've been working on the issues of climate change for 6 or 7 years or so. I started out 2012 to work with a colleague of mine.
Ich arbeite schon seit 6-7 Jahren auf diesem Gebiet. Damals habe ich mit einem Kollegen angefangen, ein Buch zu schreiben mit dem Namen Discourses of Global Climate Change. In diesem Buch haben wir versucht, die Klimawandeldebatte in Schweden aufzuzeigen. Dabei konnten wir 4 verschiedene Positionen definieren, welche von unterschiedlichen Akteuren in Schweden aufrechterhalten werden. Eine dieser Positionen ist die Leugnung des Klimawandels. Damals waren Klimawandelleugner vor allem eine kleine homogene Gruppe aus älteren Männern, die sich mit ihrer Meinung an der öffentlichen Diskussion beteiligten. Erst im Jahre 2013, als die rechtsnationale Partei, die Schwedendemokraten, sich erstmals im Parlament zu diesem Thema klar positionierte, kam die Terminologie der Klimawandelleugner auch in der institutionalisierten Politik an. Mein Interesse an der Verbindung von rechtsnationalem Gedankengut und dem Leugnen des Klimawandels ist dadurch noch zusätzlich gestiegen und hat dazu geführt, dass ich 2016 eine Konferenz organisiert habe, bei welcher wir analysierten, wie diese beiden Gruppierungen sich zunehmend überschneiden.
How right-wing nationalism then kind of merged with the climate change denialism in Sweden has therefore been of interest.
Your project, Why Don't We Take Climate Change Seriously? A Study of Climate Change Denial.
An Ihrem Forschungsprojekt mit dem Titel «Warum nehmen wir Klimawandel nicht ernst? Eine Studie zum Leugnen des Klimawandels» werden über 40 WissenschaftlerInnen aus aller Welt mitarbeiten. Sie selbst forschen an der Chalmers Universität in Göteborg. Also lassen Sie uns doch Ihr Land als Beispiel nehmen. Die von Ihnen bereits erwähnte rechtsnationale Partei der Schwedendemokraten hat rund 10% der Sitze im nationalen, aber auch in lokalen Parlamenten inne. Was ist deren Haltung gegenüber dem Klimawandel?
Their stand has been firmly climate change denial since 2013 and
Seit 5 Jahren haben die Schwedendemokraten die These des menschengemachten Klimawandels stets klar zurückgewiesen. Schon länger arbeiten die Schwedendemokraten eng mit einer Gruppe zusammen mit dem Namen Stockholm-Initiative. Diese Stockholm-Initiative vertritt die Meinung, dass die wissenschaftlichen Grundlagen nicht ausreichen, welche dafür sprechen, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Die Schwedendemokraten diskutieren in Interviews immer wieder den Klimawandel und wir können grundsätzlich die zunehmende Verflechtung beobachten der Rechtsaußenpartei und solchen Gruppen, welche den Klimawandel leugnen. Ein anderes Beispiel für die klare Positionierung: Die Schwedendemokraten und verschiedene andere rechtspopulistische Parteien Europas haben dem ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Klaus einen Freiheitspreis verliehen im Jahre 2013 dafür, dass er stets den Klimawandel geleugnet hat.
So, that's just a few of those examples that show how this kind of merge has been coming around.
Aber warum argumentieren rechtsnationale Parteien, wie eben zum Beispiel die Schwedendemokraten oder auch der Front National in Frankreich oder die AfD in Deutschland, gegen den von Menschen verursachten Klimawandel?
That's one of the issues that we're gonna really dive deeper into within this 3.5-year-long research project.
Das ist eine der Fragen, mit welcher wir uns in den nächsten 3.5 Jahren in unserem Forschungsprojekt beschäftigen wollen. Einige Hinweise auf Antworten gibt es aber bereits. Ich habe schon einmal einen wissenschaftlichen Bericht geschrieben über das, was ich die industrielle Männlichkeit nenne. Sowohl unter rechtsnationalen Gruppen als auch bei klimaskeptischen Gruppen gibt es überproportional viele Männer und vor allem ältere Männer sind überrepräsentiert. Die Haltung der industriellen Männlichkeit, wie ich sie nannte, war sehr erfolgreich in der modernen industriellen Gesellschaft, in Zeiten, wo der Ausbau der Atomkraft, wo fossile Brennstoffe und Großindustrien noch als verheißungsvolle Visionen für die Zukunft galten. Jetzt, in der Zeit, wo diese Technologien, diese Visionen von der Klimawandeldebatte kritisiert werden, steht auch dieses Bild der Männlichkeit unter Druck. Um diese Identität zu schützen, eine Identität, in welcher sich viele dieser älteren Männer jahrzehntelang sicher fühlten, argumentieren sie jetzt gegen den Klimawandel. Das ist also eine erste Erklärung dafür, warum Menschen gegen wissenschaftliche Fakten argumentieren. Es ist ein Schutz der eigenen Identität vor Veränderung. Eine andere Erklärung sehen wir darin, dass die Debatte um den Klimawandel eine weltweite Herausforderung ist. Und es ist eine Debatte, um welche sich reiche Länder eigentlich am meisten kümmern sollten. Denn unser Lifestyle hier wird am meisten in Frage gestellt. Dieser Lifestyle muss geändert werden, wenn wir den Klimawandel ernst nehmen. Eine Tatsache, welche für die zwei erwähnten Gruppen, also Rechtsnationale und Klimaskeptiker und Skeptikerinnen, schwer zu akzeptieren ist. Denn sie romantisieren die 50er und 60er Jahre, in welchen die industrielle Modernität ausgiebig gelebt wurde. Ein Lifestyle, von welchem sie nicht abkommen wollen und dessen Konsequenzen sie nicht akzeptieren wollen.
The industrial modernity kind of got really up and running, so to speak. But they do not want to recognize the bad consequences of that type of society. And then the third explanation is also connected to the global issue of climate change.
Die dritte Erklärung ist auch verbunden mit der Globalität des Klimawandels. Rechte Nationalisten und Nationalistinnen fokussieren ihre Politik in erster Linie auf das Landesinnere. Sie versuchen, eine nationale Politik zu führen, ohne Rücksicht auf den Rest des Planeten. Somit steht der Klimawandel im Konflikt zu nationalistischen Ideologien.
Climate change is an issue in conflict with the nationalist ideologies.
Wenn ich an rechtsnationale Politik denke, denke ich in erster Linie aber auch an Fremdenhass. Welche Rolle spielt dieser bei KlimawandelleugnerInnen?
That is very much up for discussion within our research project, but
Auch diese Diskussion in unserem Forschungsprojekt. Eine Antwort darauf bietet uns die Idee des Nationalstaates, die Idee des Staates als sauberen, reinen Ort. Umweltschädliche Emissionen gehören nicht zum Konzept unserer vermeintlich sauberen Länder, sei es Schweden oder die Schweiz. Diese gelten als saubere, gesunde Orte. Und dieses Konzept vom Reinen gilt dann auch für die Menschen, welche in diesen Ländern beheimatet sind. In diesem Sinne kann der Fremdenhass gegenüber den Menschen aufblühen, die vermeintlich nicht in dieses Bild passen. Und es gibt auch das Klischee, dass zum Beispiel der stereotype Schwede sich bereits vorbildlich verhält in Umweltschutzfragen. Er hat ein sauberes Image, welches nicht hinterfragt werden darf.
Already a good person within environmental issues and climate issues, so that image cannot be questioned in that sense.
Es gibt überwältigende wissenschaftliche Beweise für den menschengemachten Klimawandel und 97% der Forschungscommunity unterstützen diese These. Wie können rechte NationalistInnen überhaupt gegen diese harten Fakten argumentieren?
They claim that there are much more scientists who are opposed against the consensus that you described.
Sie behaupten, dass die Zahl der 97% falsch sei und sich eigentlich viel mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegen die Theorie des menschengemachten Klimawandels äußern würden. Auch verbreiten sie die Meinung, dass es eine gesellschaftliche Elite gibt, welche gegen die Interessen des sogenannten einfachen Volkes handelt, um so ihre eigenen Privilegien zu schützen. Und sie kritisieren liberale Massenmedien, welche über den Klimawandel berichten, grundsätzlich, da diese Medien oft auch Positionen innehaben, wie die Gleichberechtigung der Geschlechter oder weil sie migrationsfreundliche Berichterstattung erbringen und somit als Ganzes abgelehnt werden müssen. Im Falle Schwedens wird auch argumentiert, dass Schweden als Nation nur sehr tiefe Emissionen hat. Das ist im Vergleich wahr, also wenn man die absoluten Zahlen anschaut, schließlich leben nur etwa 10 Millionen Menschen hier. Schaut man aber die Emission pro Kopf und Jahr an, so hat Schweden eine der höchsten Zahlen der Welt.
The countries, but not to include the per person emissions. So that's some of the ways that they are arguing.
Und welche Rolle spielen soziale Medien bei der Verbreitung von rechtsnationalen Ideen und dem Leugnen von Klimawandel?
This is something that we also will research in the project.
Das ist auch etwas, was wir untersuchen wollen mit unserem Projekt. Wir beobachten, dass die Debatte um Klimawandel in den sozialen Medien ganz anders geführt wird als in den traditionellen Medien, also im Radio, in den Zeitungen und im Fernsehen. Genaueres können wir aber noch nicht sagen. Wir erwarten jedoch ganz klare Unterschiede im Diskurs über den Klimawandel in den verschiedenen Medien.
About that, but I can only say that we expect that social media is, we can see some different things there.
Werden auch Schweizer ForscherInnen an Ihrem Projekt teilnehmen?
No Swiss researchers has been in contact with me.
Nein, ich war noch mit keinen Schweizer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Kontakt, auch nicht bei der Konferenz, welche ich vor 2 Jahren zu diesem Thema organisiert habe. Ich habe auch noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen aus der Schweiz zu diesem Thema gesehen, also zur Verbindung von rechtsnationalen Bewegungen und dem Leugnen des Klimawandels. Aber es würde mich sehr interessieren, mit solchen Forschenden in Kontakt zu treten.
Sagt Martin Hultmann, er ist Privatdozent für Technologie und Umweltwissenschaften an der Chalmers-Universität in Göteborg. Mehr Infos zur Studie über Rechtsnationalismus und dem Leugnen des Klimawandels gibt's auf unserer Webseite.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Dienstag, den 4. September. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feuz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.